Sie geht weiter, unsere Australien-Reise, und zwar ganz nach oben ins Northern Territory. Damit hallo und herzlich willkommen zu Dahin. Das ist der Reisepodcast von Reisen exklusiv, dem Magazin für Reisen und Lifestyle. Ich bin Jan-Malte Andresen, und nachdem wir in der letzten Folge ja schon Darwin kennengelernt haben, diese eindrucksvolle Küstenstadt, in der sich das Leben so bunt und so vielfältig vor allen Dingen draußen abspielt, geht es heute dorthin, wo Australien so unberührt und eindrucksvoll ist, wie man es sich eben vorstellt. Also, machen wir uns auf den Weg. Ist es wieder, das Didge, das Didgeridoo, das traditionelle Musikinstrument der nordaustralischen Aborigines. Also, hier kommt's her. Und den Mann, den ihr da spielen hört, den stellen wir euch nachher noch vor. Nur so viel, in Australien ist er echter Fernsehstar. Und wohl auch deswegen kann Tom, so heißt er, auch mal ganz schnell musikalisch umschwenken. Smoke on the Water. Und das ausgerechnet dort, wo Water, also Wasser, eher Mangelware ist. Wir sind im Red Center, dieser gewaltig großen roten Halbwüste im Outback des Northern Territory. Der Stuart Highway, die wichtigste Nord-Süd-Verbindung, die führt direkt durch das Red Center und bringt uns von Darwin nach Alice Springs. Und von da aus ist es nicht mehr weit zum Uluru oder in den mächtigen Kings Canyon.
Today we are in Alice Springs, which is a tiny little desert town in the middle of the Australian outback. It's about 25,000 people and 1,000 miles from the nearest town, so it's really tiny and there just aren't that many people here. I mean, as you can see.
Tiny little town, das würde auch Katja so unterstreichen, die habt ihr in der letzten Folge schon kennengelernt. Ihr Job ist es, uns Deutschen noch mehr Lust zu machen aufs Northern Territory. Katja, erzähl uns erstmal ein bisschen über dieses Alice Springs.
Ja, sehr gerne. Also Alice Springs ist ja unsere kleine, überschaubare Outback-Stadt mitten im Herzen des Kontinents mit 27.000 Einwohnern. Ich erzähle es immer ganz gerne. Ich hatte mal jemanden auf Natur dabei, der hat irgendwie sowas wie Las Vegas erwartet. Den Zahn musste ich ihm dann ziehen und habe gesagt, es gibt genau zwei Dinge, die Las Vegas und Alice Springs gemeinsam haben. Nämlich A, sie liegen beide in der Wüste, und B, in Alice Springs gibt's auch ein Casino. Das war dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten. Ja, ansonsten ist Alice Springs eben eine relativ überschaubare Stadt, ist natürlich Basis, um das Red Center zu erkunden. Aber auch in Alice Springs kann man zum Beispiel ganz tolle Kunstgalerien sich anschauen. Also wer sich tatsächlich so ein bisschen für die Malereien der Ureinwohner interessiert, der sollte sich ein bisschen Zeit nehmen und durch die Galerien schlendern. Ein absolutes Muss ist, morgens bei Sonnenaufgang eine Ballonfahrt zu unternehmen. Das ist ganz fantastisch. Da fährt man früh morgens, wenn es noch dunkel ist, raus. Dann sieht man, wie die Ballone vorbereitet werden, und dann mit Sonnenaufgang startet eben diese Ballonfahrt über die Region um Alice Springs. Also man hat die rote Erde unter sich. Wenn man Glück hat, sieht man vielleicht auch mal ein Känguru im Morgengrauen da lang hoppeln. Also das ist wirklich ein absolutes Muss. Und wenn ich schon das Wort Känguru in den Mund nehme, es gibt das Känguru Sanctuary in Alice Springs. Das ist eine Schutzstation. Hier werden kleine verwaiste Känguru-Babys aufgepäppelt, die dann, wenn sie groß genug sind, wieder in die Wildnis entlassen werden. Und hier kann man auch eben das Känguru Sanctuary besuchen, so ein Känguru-Baby auch mal auf dem Arm haben und füttern. Die müssen 23 Stunden rumgetragen werden, also das ist dann keine touristische Attraktion, sondern die brauchen einfach diese Wärme im Beutel, ne, weil sie ja sonst über ein halbes Jahr oder noch länger bei der Mutter im Känguru-Beutel sind. Das ist schon ein sehr herzerwärmendes Erlebnis.
Also ein Casino, ein bisschen Stadtleben, übrigens auch gut ausgebaute Fahrrad- und Wanderwege, Erlebnisse mit Tieren und viel, viel Natur und rote Erde. Das ist Alice Springs. Und das ist dann jetzt der Auftritt von Tom, ihr wisst schon, der mit dem Didgeridoo am Anfang.
Hello, it's Tom Felson here from the Earth Sanctuary in Alice Springs. We're situated in the heart of the Australian outback and on a beautiful sand dune called Earth Sanctuary.
Tom und seine Brüder sind bekannt wie bunte Hunde, würde man hier sagen. Ich weiß nicht, in Australien sagt man bunte Kängurus, keine Ahnung. Sie waren die Outback Brothers, so hieß nämlich eine sechsteilige Fernsehserie über sie, über ihr Leben im Outback und über ihr kleines Paradies, das sich die ganze Familie Felsen da geschaffen hat, ihr Earth Sanctuary vor den Toren von Alice Springs.
Yeah, our family came up to the center 25 years ago and we looked up like many people and just fell in love with the twinkly little lights in the sky and realized, wow, this is really special.
Die funkelnden kleinen Lichter am Himmel. Bei Tom und seiner Familie gibt es nämlich ein einzigartiges Erlebnis, schlafen unterm Sternenhimmel, ohne störendes Licht um einen herum, also nach oben schauen und dann Tierkreiszeichen, Mondphasen und sogar Planeten mit den eigenen Augen sehen.
Go back enough time, most of the Earth got to enjoy incredible dark night skies. And unfortunately, due to human impacts, we no longer get to look up at night, particularly due to large cities, and look up and see the zodiac signs and the phases of the moon and the planets with our own eyes. And here on our little sand dune in the desert, we've got some cool toys, our telescopes and observatories and some beautiful equipment to lie back and look up. And so guests can reconnect with our canopy of stars, the Milky Way galaxy.
Das klingt toll, geht hier besonders gut, aber eigentlich geht das überall im Red Center. Ich habe Katja nach ihrem schönsten Erlebnis gefragt, was für jemanden, der sich so auskennt wie sie und so oft schon da gewesen ist, sicher nicht leicht zu beantworten ist. Aber Katjas Antwort kam, ohne dass sie lange nachdenken musste.
Das ist wirklich mal im Red Center eine Nacht unterm Sternenhimmel verbringen. Also sei es jetzt, wenn man mit dem Camper unterwegs ist und sich da vor seinen Camper mit einem kühlen Getränk in der Hand hinsetzt und in den Sternenhimmel schaut oder auch wirklich mal, es gibt so Camping-Safaris, wo man abends am Lagerfeuer sitzt und dann sein Swag ausrollt. Das ist so eine Mischung aus Schlafsack und Matratze und dann wirklich eine Nacht unterm Sternenhimmel schläft. Das ist für mich das absolute Highlight nach wie vor.
Amazing to be working in such an iconic location. And to be honest, the place never gets boring for me. It's amazing how it's always changing. There is no place on earth like it. It's unique in every way.
Das ist Jamie Brooks, Guide an dem Reiseziel im Red Center, im Northern Territory, aber sage ich in ganz Australien, die Iconic Location, wie er sagt, ein Sehnsuchtsziel für ganz, ganz viele von uns, bekannt von unzähligen Bildern, von Postern, Plakaten, eines der bekanntesten Symbole Australiens, der Uluru, dieser Monolith, der sich rot und eindrucksvoll aus dem Outback erhebt, ist vielen noch als Ayers Rock bekannt, aber Katja, das sagen wir nicht mehr und das aus sehr guten Gründen.
Ja, richtig. Also man geht dahin, dass man mehr und mehr diesen traditionellen Orten auch ihre traditionellen Namen zurückgibt. Und da ist eben Uluru ist der Aboriginal-Name für Ayers Rock. Uluru bedeutet schattenspendender Platz. Und das ist eben der heilige Berg der Ureinwohner. Und die ganze Verwaltung, jetzt in dem Fall als ein Beispiel, die ganze Verwaltung ging an die Ureinwohner zurück. Und deshalb wurde eben dem Nationalpark auch der Name zurückgegeben. Und dann wurde zum Beispiel auch, man konnte Ayers Rock früher ja auch besteigen. Der Aufstieg zum Beispiel ist auch nicht mehr möglich, aus Respekt vor der Kultur. Dafür wurden aber ganz viele andere Möglichkeiten und Aktivitäten entwickelt, um die Region zu erkunden.
Was macht den Uluru so magisch, so bedeutsam?
Also es ist natürlich zum einen, dass es der heilige Berg der Ureinwohner wirklich ist und das versteht man schon schnell. Also wenn man dann so Stunden durchs Outback fährt, so ging es mir das erste Mal und hat rote Sanddünen um sich und Weite und irgendwann in der Ferne sieht man so einen leichten Zipfel, so eine leichte Spitze eines Berges, die immer näher kommt und immer mächtiger wird. Es ist ja ein Monolith, der aussieht, als wenn er da mitten ins Nichts geworfen wurde. Also allein dieser Anblick schon ist sehr magisch. Und dann geht das natürlich weiter beim Farbenspiel, beim Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, wenn wirklich sich die Farben von hellorange bis zu dunkellila verändern. Das macht es natürlich sehr magisch. Und wenn man dann sich die Zeit nimmt und zum Beispiel drumherum läuft, man kann einmal um Uluru drumherum laufen, das sind 9 Kilometer, ist aber ganz ebenerdig, also von daher gut zu gehen. Oder man mietet sich ein Fahrrad, das geht auch. Dann entdeckt man ganz schnell, warum der Berg auch so heilig ist. Denn es ist sehr viel mehr als nur ein glatter Felsen. Man sieht auch hier Höhlen, man sieht Felsmalereien, man sieht heilige Stätten, die man dann auch wieder aus Respekt nicht fotografieren darf zum Beispiel. Und dann wird einem schon sehr schnell bewusst, warum dieser Berg für die Ureinwohner so bedeutend ist.
In Uluru, Tariri National Parks, you can go to Miracle Arts and they do dot painting workshops and they have people like Christian Brumby who provides local knowledge about artworks and tracks. Here you can see the tools that women that used to use, tools like the digging stick, the bowl and also the minura. Christian talks about the artworks but also the tracks that animals leave behind. There are other tools that men use, like miro, the spear thrower, but also karli, the boomerang, and also the spear, kulada.
Also eine ganz besondere Art, sich dem Berg, seiner Geschichte und vor allem ja auch der Tradition der Aborigines zu nähern. Wie noch? Also was geht noch so rund um den Berg, Katja?
Ja, also man kann natürlich ganz wichtig eine geführte Tour mit einem Aboriginal Guide zum Beispiel unternehmen oder auch einen Dot-Painting-Workshop, wo man dann eben lernt, was die Zeichen, die die Ureinwohner auf ihre Bilder oder früher in den Sand gezeichnet haben, bedeuten. Dann das Fahrrad hatte ich schon erwähnt. Es gibt geführte Segway-Touren drumherum. Man kann natürlich Rundflüge unternehmen im Helikopter, im Kleinflugzeug. Das alles so, um an sich erstmal den Felsen und die Bedeutung zu verstehen. Und dann gibt es die Aktivitäten zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang. Und das, da gibt es ganz fantastische Abendessen unterm Sternenhimmel, wo man dann auf einer Düne steht und erstmal Didgeridoo-Klänge hört und dann sich den Sonnenuntergang anschaut und später an weiß gedeckten Tischen zu Abend isst unterm Sternenhimmel. Da gibt es alle möglichen Varianten, je nach Budget dann natürlich auch.
At sunset, that the brightness of Uluru, the bright red, really stands out. Some days it just makes you stop in your tracks and say, wow, look at this, look how red this is. I don't get sick of the redness of this place.
So, nicht weit vom Uluru gibt es eine neue Attraktion. Da musst du mir bei der Aussprache helfen. Vintiri... Viru.
Genau, das üben wir jetzt zusammen. Vintjiri Viru. Ich habe auch ganz Vintjiri oft...
Vintjiri Viru.
Genau, Vintjiri Viru. Bedeutet weiter Blick auf den Horizont ungefähr. Mhm. Und das ist im Prinzip eine neue Attraktion. Das ist eine Ton- und Lichtshow, ich nenne es mal so. Drohnenshow klingt so arg technisch, aber es ist so, dass mit Hilfe von 1100 Drohnen, die natürlich über einen Computer animiert wurden und choreografiert wurden, und mit Hilfe dieser Drohnen wird die Creation Story, also die Entstehungsgeschichte des Uluru aus der Sicht der Ureinwohner an den Himmel geschrieben. Und das ist ein bildlich farbliches Spektakel, das mir wirklich, also mir hat es Gänsehaut erzeugt. Ich war spirituell sehr beeindruckt. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil ich immer sage, ah ja, man hat den tollen Sternenhimmel, warum brauche ich denn dann irgendwie künstliches Licht und die Hilfe von Drohnen? Und dann saßen wir, man sitzt da auf so einer Plattform, hat Uluru im Hintergrund und schaut sich auch erstmal den Sonnenuntergang an. Und dann ertönt irgendwann so eine ganze tiefe, warme Stimme von einem Aboriginal Elder, der diese Geschichte erzählt und zu der Erzählung dann eben Lichtinstallation und dann auch diese Drohnenshows startet. Und das war schon wirklich sehr beeindruckend.
So, und wo schlafen wir? Also viele in ihrem Camper, ist klar, ne? Wohnmobil mieten und dann ganz unabhängig im Red Center unterwegs sein. Das klingt nach Fun, das klingt irgendwie auch logisch. Aber natürlich gibt's auch viele, viele Unterkünfte. Wenn ich dich nach ganz besonderen frage, welche fallen dir ein, Katja?
Ja, also es gibt natürlich erstmal die ganze Bandbreite an Unterkünften ist vorhanden. Das werde ich oft gefragt, so gibt es denn da überhaupt Infrastruktur? Ja, also es gibt natürlich Unterkünfte für jedes Budget. da ist ein Top-Produkt ist Longitude 131. Das ist wirklich so ein 5-6-Sterne-Luxus-Zeltcamp. Liegt abseits vom Uluru, aber jedes Zelt hat eben Blick auf Uluru und morgens, wenn dann die Sonne aufgeht, dann zieht man nur die Vorhänge beiseite und hat dann eben Blick auf diesen fantastischen Monolith. Also das ist, denke ich, was Besonderes. Das ist sehr, sehr gehoben. Eine Unterkunft, die ich besonders gerne mag, ist die Glen Helen Lodge. Die liegt in den McDonnell Ranges. Die ist recht zünftig. Das ist so eine richtige Outback Lodge, weil ich es auch gerne mag, wenn man wirklich so das Gefühl hat, man ist im Land und man ist unter den Leuten und ja, und erlebt einfach Australien so, wie Australien auch ist. Also auch bodenständig und zünftig und vor toller Landschaft. Deshalb muss es für mich nicht immer die Upmarket-Variante sein, sondern ganz im Gegenteil. Nah dran an den Menschen und nah dran am Land finde ich besonders toll.
Ja, und von da ab dann ab ins Abenteuer. Eins dürfen wir nicht vergessen, Australiens größten Canyon, den Kings Canyon. Und sie nimmt uns mit.
Hi, my name is Britt. I'm from Belgium and I'm working as a tour guide for Discovery Parks.
Aus Belgien ins australische Outback, das ist auch nicht schlecht. Also hier führt Britt mit den anderen Tourguides durch den Canyon und erzählt erst einmal etwas über die wirklich sehr beeindruckende Geschichte.
Yeah, so the canyon goes back to around 430 million years ago. So there's a lot of history there. So at some point it were also sand dunes. It was all covered in ocean. And then through the tectonic plate movements, it formed onto a canyon. The red color comes from bacterial algae that fixated on the rocks and then they started oxidating. Yeah. So yeah, there's lots of history going on.
Dass hier am Canyon mal ein Ozean war, das lässt sich immer noch sehen. Wer mit Britt auf Wanderung geht, der entdeckt Fossilien von Quallen, von Meeresschnecken, sogar Überreste eines 2 Meter langen Tausendfüßlers, aber natürlich auch lebende Tiere.
Most animals you'll actually see are birds, lizards and insects. And then in the Garden of Eden we have some frogs. And we do have euros and wallabies around, but they're a bit hard to spot because they have so many hiding spaces, but they are around.
Also kommt auch auf die Liste, Kings Canyon. Und wenn ihr noch Platz habt auf der Bucketlist, dann empfiehlt Katja jetzt noch die McDonnell Ranges. Vielleicht nicht so bekannt wie Uluru und Kings Canyon, aber mindestens genauso eindrucksvoll.
Das ist eine Bergkette, die sich westlich und östlich von Alice Springs erstreckt. Und die ist immer wieder unterbrochen von Schluchten, wo man wandern gehen kann, man kann baden gehen, man kann campen. Es gibt den Larapinta Trail, das ist ein Überlandwanderweg, der einmal komplett durch die McDonnell Ranges führt, über 200 Kilometer. Also wer mal wirklich so eine Trekking-Tour machen möchte, geführt, der kann zwischen 3 und 14 Tage dann auch eben Etappen des Larapinta Trails zum Beispiel laufen.
Also viele Möglichkeiten, viel Australien at its best, das ist das Northern Territory. Nur wann fährt man eigentlich am besten hin? Dann, wenn hier Sommer und in Australien Winter ist?
Ja, plus die Randzeiten. Also ich sag mal, fürs ganze Northern Territory ist ideal eigentlich April, Mai bis Oktober, Anfang November sowas durchgehend, genau.
Dann bleibt noch diese Frage, Katja, wie kommen wir hin? Also meistens geht's ja sicher über die großen australischen Flughäfen, aber du kennst noch eine schnellere Möglichkeit, gerade wenn wir vor allem Northern Territory besuchen wollen.
Ja, also wir haben super Verbindungen und mit die schnellsten Anreisemöglichkeiten nach Australien mit der Singapore Airlines nach Darwin. Das bedeutet, man fliegt 12 Stunden bis nach Singapur, steigt einmal um und dann sind es nur noch 4,5 Stunden und dann ist man schon in Australien. Das heißt, man muss nicht unbedingt über den ganzen Kontinent drüber fliegen, was dann auch wieder 8 Stunden sind, sondern wenn es irgendwie passt, dass man schaut, ob man seine Reise in Darwin beginnt oder endet, dann kommt man wenigstens einmal in den Genuss der etwas schnelleren Verbindung.
Oder einfach nur im Northern Territory bleibt.
Oder einfach nur im Northern Territory bleibt, da freuen wir uns auch.
Denn gute Gründe gibt's genug. Viel zu erleben, viel zu sehen, viele, viele Möglichkeiten, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Katja, ich danke dir fürs Lustmachen, denn die haben wir jetzt eindeutig bekommen. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr über Northern Territory wissen möchtet, es gibt eine tolle deutschsprachige Internetseite mit allen Sehenswürdigkeiten, mit Aktivitäten, mit vielen, vielen Reiseideen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf reisenexklusiv.com gibt's auch ein großes Special zum Northern Territory. Guckt mal drauf, denn so viel ist ja hoffentlich klar geworden. Wenn ihr das Außergewöhnliche sucht, In Australiens Northern Territory werdet ihr es finden. Das war Dahin, der Reisepodcast von Reisen exklusiv. O-Ton-Recherche und Redaktion Jan-Niklas Andresen. Produktion Ella Verlag und Medien. Ein besonderes Dankeschön geht an Sabrina Hasenbein und Katja Bockwinkel. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann drückt die Glocke bei Spotify oder abonniert diesen Podcast, wo immer ihr ihn hört. Und empfehlt uns gerne weiter. Das würde uns freuen. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.